zu uns. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu diesem Talk. So wie es aussieht, bis auf den letzten Platz gefüllt. Wir haben 60 intensive Minuten vor uns, in denen wir gemeinsam nachdenken wollen über das, was wahr ist. Falls es lebhafter werden sollte, zu einer Diskussion kommt, werde ich Sie nicht unterbinden, aber ich werde Sie auch nicht gezielt anheizen. Wir wollen darüber reden, was wahr ist in Zeiten der Klimakrise und wie man davon erzählt und dabei der Wirklichkeit und den Menschen Genüge tut. Caroline Ehmke denkt über solche Fragen seit langer Zeit nach. Sie hat verschiedene Bücher und Publikationen geschrieben über Zeugenschaft, über das Erzählen und jetzt eben auch ein Buch, das den Titel dieses Vortrags trägt und gegeben hat, was wahr ist über Gewalt und Klima. Und deswegen macht es nur Sinn, dass Sie hier auf dem Podium sitzt und mit uns diskutiert. Ich stelle Sie und Claudia Kempfert noch kurz vor. Caroline Ehmke ist Publizistin, Autorin, promovierte Philosophin. Sie hat viele Jahre als Journalistin aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet. Sie moderiert ein Nachdenk- und Diskussionsformat an der Schaubühne, den Streitraum. Sie podcastet. Sie schreibt Kolumnen und Bücher. Sie hat viele Preise gewonnen, darunter den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Caroline Ehmke.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Claudia Kempfert beschäftigt sich auch seit vielen Jahren mit diesen Fragen. Sie erklärt die Klimakrise in Interviews, in Zeitungsartikeln, in Podcasts. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie berät außerdem die Politik, sitzt in vielen Beiräten, wissenschaftlichen Beiräten und Beratungsgremien. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Frau Kempfert.
Danke.
Und ich will mit Ihnen auch anfangen, Frau Kempfert, und einem kleinen Spiel, einer Art Gedankenexperiment, einem Test, den ich dem Buch von Frau Ehmke entnommen habe. Und ich wüsste gern von Ihnen, welches der beiden Fabelwesen, das Einhorn oder der Kobold, mit höherer Wahrscheinlichkeit wirklich existieren könnte. Und, Achtung, ich will nicht einfach nur eine Reihenfolge, sondern ich hätte gerne Argumente, gute Gründe dafür, warum das eine wahrscheinlicher ist als das andere, das Einhorn oder der Kobold. Um Ihnen noch kurz ein paar Sekunden länger zum Nachdenken zu geben, im Buch geht es um 10 Fabelwesen. Ich habe das eingekürzt, damit wir fertig werden. Also Einhorn oder Kobold?
Also eindeutig der Kobold existiert. Ich denke, und das erinnert mich an eine Reise, die ich gemacht habe auf Island. Zumindest erzählte man mir das dort, dass dort Fabelwesen existieren. Und es sogar eine Beauftragte gab für solche Fabelwesen, die uns begleitete auf dieser Reise. Und diese Elfen, die leben dort. Und neben diesen Elfen leben auch Kobolde. Und die Kobolde, so sagte man mir, so hat man mir das dort vorgetragen, sind sichtbar. Ich selber muss zugeben, habe sie nicht direkt gesehen, aber nach der Beschreibung, die man mir dort gab, auch vor Ort, konnte ich es mir ungefähr vorstellen, wie es aussehen sollte. Und auf dem Weg zurück, als ich die Reise beendet habe und dann zum Flughafen gegangen bin, lagen dort auch jede Menge Stofftiere und die sollten aussehen wie Kobolde. Und insofern, daran habe ich mich sofort erinnert und dachte, okay, ich glaube, ich habe schon mal einen gesehen, also zumindest in der Imagination gab es dort welche oder leben dort welche und die haben sich dort auch gemütlich eingerichtet. Und ich erinnere mich deswegen so genau, weil wir dort ein Wasserwerk besucht haben, wenig spektakulär, aber man durfte in bestimmten Gegenden nicht laufen. Man durfte auf dieses Gebiet nicht laufen und man hat es uns erklärt, weil dort eben Kobolde leben. Und diese Kobolde dort, für die Menschen dort existieren. Und ich habe dann mit Isländern gesprochen, habe gefragt, sag mal, was ist das? Also was soll das? Und die haben mir das erklärt und gesagt, naja, wir glauben dran und die leben dort. Und deswegen existieren sie und deswegen haben wir eine Beauftragte und die haben bestimmte Regeln und da müssen Straßen nachgebaut werden und so weiter. Also richtig, richtig toll. Und irgendwann so, als man mir das am Abend alles erklärte, dachte ich ja, wahrscheinlich habe ich den auch gesehen. Also
haben Sie einen Stoffkobold gekauft?
Ja, nee, ich habe ihn nicht gekauft, aber ich war nah dran. Also insofern eindeutig Kobolde. Und ich meine, Kobold übersetzt heißt ja auch eigentlich Troll und Trolle. Also in unserer Imagination oder in unserer Welt heißen sie ja eher Trolle. Und die kennen wir ja alle aus dem Internet zur Genüge. Also insofern fallen mir da auch einige ein. Und es gibt vielleicht auch lebende Trolle. So manchen, wo ich immer denke, naja gut, also das geht jetzt zu weit, es geht auch in Details, in persönliche Details, wo ich denke, okay, das ist jetzt hier nicht die Frage. Aber jetzt die Frage war ja, gibt es sie oder nicht? Ich habe eine Begründung geliefert.
Ja, der Kobold. Ausführlich und gut begründet. Frau Ehmke, sind Sie überzeugt?
Ja, also ich kann dir vielleicht sagen, was der Hintergrund
ist. Das wäre die nächste Frage.
Genau. Also ich hätte den Kobold jetzt nicht für besonders wahrscheinlich gehalten, aber ich war eben auch noch nicht auf Island. Und der Hintergrund ist, dass es eben einen für mich sehr beeindruckenden Text gab im New Yorker von einer Autorin, die heißt Catherine Schulz, die darüber geschrieben hat, dass es ja sehr ungewöhnlich ist, dass Menschen fähig sind, Dinge, von denen sie, oder Wesen, von denen sie wissen, dass sie nicht existieren, sie für wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher halten. Und in diesem Text gibt es eben das Beispiel von 10 Fabelwesen. Dazu gehört eben der Kobold, dazu gehören Engel, Zombies, Einhörner, Loch Ness, Pegasus. Und die Aufgabe ist zu versuchen, diese Fabelwesen, von denen wir alle, mindestens bis man nach Island gereist ist, annahmen, dass sie nicht existieren können, trotzdem sie in eine Reihenfolge zu bringen und zu begründen, warum wir sie für wahrscheinlicher halten als andere unmögliche Wesen. Und für mich war das ein Schlüsseltext und eine wichtige Aufgabe, um über Klimafragen nachzudenken, weil ich glaube, dass eine der wirklichen Übungen, die nötig sind, wenn wir die Klimakatastrophe bestehen und überleben wollen, ist, dass wir uns nicht abbringen lassen durch den Einwand, das ist unmöglich. Dass wir uns nicht abbringen lassen durch den Einwand, das ist unrealistisch, das ist nicht zu schaffen, sondern dass wir selber daran arbeiten müssen, eben nicht nur Dystopien zu entwickeln, nicht nur zu beschreiben, was für Katastrophen drohen, sondern eben auch wieder, also ich würde sagen, die demokratische Tugend üben, in Möglichkeiten zu denken. Und dafür war dieser Test eben für mich so ein schönes Beispiel.
Es gibt eine andere Stelle in dem Buch, die in eine ähnliche Richtung geht, die ich hier gern so ein bisschen als Leitidee übernehmen würde. Ein Satz, den ich vorlesen möchte, da heißt es: Es ist dieser imaginierbare Raum, den Sie gerade beschrieben haben, den es zu kartografieren gilt. Es ist das Denken nach vorwärts ins Noch nicht, das im Angesicht der Klimakrise dringend gebraucht wird. Und jetzt würde mich interessieren, Frau Kempfert, wenn Sie das hören, was denken Sie sich? Denn man könnte ja das Argument machen, wir haben das alles längst kartografiert. Menschen wie Sie und andere WissenschaftlerInnen haben das kartografiert. Wir wissen, was droht, wir wissen, warum es droht und wir wissen, was wir dagegen tun könnten. Ist es also dieses Ausleuchten des Möglichkeitsraums, das wir brauchen, oder ist es was ganz anderes?
Ja, und wir wissen eben nicht, warum wir da nicht hinkommen, wo wir eigentlich hinkommen wollen. Und das finde ich ja so sympathisch an dem Ansatz von Caroline Ehmke, dass wir adressieren müssen, wo wir eigentlich hin wollen und das auch beschreiben. Und das gelingt uns eben nicht gut genug oder bisher eben nicht in ausreichender Form. Als Wissenschaftlerin, Sie fragen, was mir dazu einfällt, mir fiel sofort ein, wir arbeiten eben seit Jahrzehnten mit Szenarien. Ich bin Mathematikerin oder mathematische Modelliererin, wir arbeiten mit Szenarien, wir zeigen Denkräume auf, was passiert, wenn, Wir wissen alle, dass wir inmitten einer Klimakatastrophe sind und das wissen wir seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren bin ich auch permanent dabei, positive Geschichten zu erzählen und es hat niemand zugehört, nicht gehört. Und die apokalyptischen Welten, die wir oft aufgezeigt haben, haben uns eben überhaupt nicht dahin gebracht, wo wir eigentlich hin wollten. Und ich kenne viele, viele KlimaforscherInnen, die komplett verzweifelt sind, die ähnlich wie ich ja auch seit 30 Jahren irgendwie das immer wieder adressieren und die Kartografie, das Kartografieren, das hat stattgefunden, aber eben in einer wissenschaftlichen Welt und in einer wissenschaftlichen Beschreibung, die genau das nicht macht, was, sage ich jetzt mal, Sie beide eher machen, nämlich das zu beschreiben in Medien, in der Öffentlichkeit und viel, viel besser auf Worte dafür finden, die wir WissenschaftlerInnen so nicht finden können oder auch nicht haben und das nicht so tun. Und man erreicht nur Menschen über Beschreibungen, ja, aber auch über Gefühle und über Denkräume, über was wäre möglich, wo können wir auch hin, was wäre auch ein gutes Szenario und was erreichen wir denn am Positiven, wenn wir tatsächlich das und das und das machen und nicht die Apokalypse, sondern die Welt ist dann gut. Also wir haben eine Stadt, die weniger Emissionen verursacht, die leise ist, die ruhig ist, die weniger Feinstaub hat und so weiter. Alles nur gute Sachen und trotzdem machen wir das nicht. Und so, das fällt mir bei Ihrer Frage ein. Also so viel, wir wissen so viel. Trotzdem machen wir es nicht. Und da müssen wir ansetzen, uns zu fragen, warum ist es nicht gelungen, genau, in diesen 30 Jahren, die wir hatten, die ich auch Zeit hatte, die andere Zeit hatten, das immer und immer und immer wieder zu adressieren, dass es nicht gelungen ist. Und das liegt einerseits an den Beschreibungen, die jetzt ja auch hier Thema sind, aber es liegt auch andererseits an anderen Punkten, die ich später noch ausführen möchte, weil ich sie persönlich auch erlebt habe, die auch Grund sind, warum es nicht geklappt hat. Aber es nützt ja nichts, wir müssen da raus und wir wissen, es ist wahnsinnig spät und alles passiert viel, viel schneller, als wir eigentlich dachten. Und deswegen müssen wir endlich ins Handeln kommen. Und jede Antwort, bitte, ich händeringend lechze ich danach, die da Wege aufzeigt, wo wir auch hinkommen können, ist einfach herzlich willkommen. Und wir müssen Wege finden, da rauszukommen und den Klimawandel endlich zu bekämpfen.
Ich würde ganz gerne was ergänzen wollen, also auch zu der Frage des Kartografierens, ja, und natürlich stimmt das genau, also natürlich ist das genau richtig, es gab die ganze Zeit Modellierungen, es gibt die ganze Zeit Szenarien, ja, die, und ich glaube auch, dass es, ich würde mal sagen, die Form des Denkens in Klimaszenarien ist eine von Wenn-Dann-Funktionen, ja, und wir haben das im Grunde genommen die ganze Zeit gelernt in der Corona-Pandemie, wir haben das in der Pandemie gelernt, ja, wenn diese und diese Maßnahmen ergriffen werden, dann in dem und dem Zeitraum sehen wir dieses Ergebnis oder wenn sie nicht, diese Maßnahmen nicht ergriffen werden, dann sehen wir. Die erste Schwierigkeit, glaube ich, beim Kartografieren ist, dass die zeitlichen Abstände einfach größer sind. Also, dass wir bei der Pandemie waren es eben nur ein paar Wochen oder dann 3 Monate oder dann 6 Monate. Und das, glaube ich, hat die Wirkungszusammenhänge einfach, glaube ich, viel drastischer vorgeführt, als das bei der Klimakatastrophe. Das ist, glaube ich, erstmal... Ja, das ist eine Schwierigkeit der Temporalität sozusagen. Ja, und das andere ist, und das wäre vielleicht eine leise Kritik, nicht an Claudia Kempfert, sondern, glaube ich, an dem politischen Diskurs, den wir bisher gehabt haben, dass ich glaube, dass bei dem Klimadiskurs, auch übrigens im klimaaktivistischen Feld, eben eher kartografiert wurde, was droht, wenn man nicht handelt. Ja, und ich glaube, es ist, und das hat auch gute, also ich verstehe das, es hat auch gute Gründe gehabt, dass man dieses Drohszenario eben, und dann ist es ja nicht mehr nur ein Szenario, es ist ja längst Wirklichkeit, die wir überall sehen, dass man die sozusagen stark vorführt. Aber ich weil Claudia Kempfert, und ich glaube, darüber sprechen wir sicherlich auch noch, ja auch spricht, warum ist es noch nicht weiter gelungen? Woran liegt es, dass es nicht stärker mobilisiert? Ja? Und ich glaube, einer der möglichen Gründe ist, dass dieses permanente Drohszenario eben auch eher lähmt. Dass es nicht nur lähmt, sondern dass es möglicherweise auch bei all denen, die, oder anders, also das gilt für mich definitiv auch. Ja? Ich bin 1967 geboren. Ich habe den Großteil meines Lebens die Welt zerstört. Ja, also der Großteil meines Lebens habe ich Praktiken und Gewohnheiten und Überzeugungen gepflegt, die das angerichtet haben, was wir jetzt sehen. Ja, und wenn man das nicht nur so ein bisschen irgendwie koketthaft sagt, sondern wenn man das ernsthaft sich über das eigene Leben überlegt, ja, ist das natürlich entsetzlich. Also, und ich glaube, für diejenigen, die in den Branchen arbeiten, ja, ob in der Kohle oder in der Chemie oder in der Stahlindustrie oder wo auch immer, Waffenindustrie, wenn sie wirklich diesen Punkt ernst nehmen und wirklich darüber nachdenken, ja, dann bedeutet das natürlich auch, dass sie ein Leben, auf das sie stolz waren bis dahin, ein Leben, mit dem sie ihre Familie ernährt haben, sich einen privaten Wohlstand erwirtschaftet haben, ja, von dem sie glaubten, dass es ein gut gelebtes Leben war, sich sagen müssen, dieses Leben hat aber eben gleichzeitig, war es komplizitär verwoben, schuldhaft verwoben mit dieser Zerstörung. Ja? Und dieses Gefühl nehme ich ernst. Hm. Ja? Und dieses Gefühl, dass das schwer ist, das einzusehen sozusagen oder auszuhalten und warum das Abwehrmechanismen auslösen kann. Ich würde nicht sagen, dass wir da bleiben können. Das darf nicht der Grund sein, dann zu sagen, ja, dann schonen wir die jetzt alle. Ja? Aber ich glaube, dass man, wenn die Frage ist, warum hat es nicht gereicht, diese Szenarien zu entwickeln, dann glaube ich, muss man über diese Affekte auch nachdenken und man muss darüber nachdenken, ob nicht eben diese Erzählungen, die was öffnen, Erzählungen, die auch Erzählung von Befreiung sind, von etwas, das uns ja auch gefangen gehalten hat, in autoritären Regimen gefangen gehalten hat, in der fossilen Wirtschaft gefangen und, ja. Mhm. Dass man diese Erzählungen eben ja nach vorne hinaus stärker machen muss in dem, was sich auch gewinnen lässt. Das wäre jetzt irgendwie eine Antwort vielleicht.
Aber es ist eine große.
Entschuldigung, es war so lang, aber.
Nein, es ist eine große Stärke, wenn ich das mal sagen darf, was Caroline Emke hier gerade sagt. Ich bezweifle das, dass ein Großteil der Gesellschaft in der Lage wäre, erstmal das so auszusprechen, das so zu reflektieren und überhaupt sich einzugestehen, dass das so passiert ist. Weil wir kennen die Zahlen, wir kennen die empirischen Ergebnisse, die uns zeigen, das, was Caroline Emke gerade ausgesprochen hat, teilen die wenigsten, weil sie sagen, naja, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Und die ganzen Ausreden, die wir kennen, dieses ganze Whataboutism und dieses ganze die Erzählung und Klimawandel gibt es doch gar nicht so richtig und so weiter. Wir kennen das alle, diese ganzen Ausreden, die da kommen. Das sind 80% der Leute, die auch 68, 67 und 68 geboren, 67 geboren, rumerzählen und eben diese Beharrungskräfte, die ja auch genannt wurden, so groß sind. Deswegen finde ich es einfach, wenn ich es mal an der Stelle mal aussprechen darf, wirklich eine große, große Stärke, das so adressieren zu können, sich so reflektieren zu können und daraus auch Rückschlüsse zu ziehen, nicht nur fürs eigene Handeln, sondern auch Wege zu finden, Gedankenräume aufzuzeigen, Lösungen aufzuzeigen. Das ist wirklich Gold wert, wenn ich das mal sagen darf, weil ich so viele Diskussionen die letzten 20 Jahre erlebt habe, wo das eben nicht Grundlage der Diskussion war, sondern genau das Gegenteil.
Das heißt, Sie würden, man kann, man kann dieses Nichthandeln oder zumindest das zu langsam Handeln, das Gesellschaftliche, das wir erleben, an dem Punkt ja auf zwei Arten deuten. Das, was Sie gerade sagen, klingt nach, die Menschen haben es im Grunde immer noch nicht verstanden.
Mhm. Habe ich nicht gesagt.
Oder sie hören es und wollen es nicht wahrhaben. Das wären
Letzteres.
Ja Letzteres. Mhm. Also kein Dissens an der Stelle vermutlich.
Nein, also der Punkt, der mir wichtig ist an der Stelle, und das ist ja, die Klimaforscher sagen ja auch immer, ich muss es wiederholen und wiederholen und wiederholen und irgendwann müssen es die Leute doch verstehen. Ja, ich glaube, verstehen und auch die Politik, natürlich verstehen das die meisten. Nur diese Stärke, die gerade Caroline Imke ausgesprochen hat, zu sagen, wir sind verantwortlich für unser Handeln und haben damit auch eine Verantwortung, daraus Rückschlüsse zu ziehen und Dinge zu verändern, das ist der Schritt, der fehlt, weil man sich's gemütlich macht auf dem Sofa der vergangenen, bequemen Reisen, die man getan hat. Ich bin ja nur für 2% oder Deutschland ist nur für 2% der Emissionen verantwortlich. Wieso soll ich denn was verändern? Wir kennen die ganze lange Liste an Ausreden, die erfunden wurden, um gerade das nicht zu machen, was Caroline Imke gerade sagte, nämlich zu handeln und Wege rauszufinden und wirklich sich bewusst zu machen, was man eigentlich erreichen könnte.
Das heißt, es trifft eine ja über eine ganze Weile erfolgreiche Methode, nämlich die Klimakrise als wissenschaftliche Tatsache, die sie ist, zu erzählen und sozusagen in den öffentlichen Raum zu stellen als unhinterfragbar, jetzt auf einen Zeitpunkt, eine Gesellschaft, in der das immobilisiert, weil es zu technokratisch ist, weil es zu wenig utopisches Potenzial hat?
Nein, ich glaube, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Ich glaube, das eine ist, wir sind natürlich einfach auch an der Stelle, wo nur das Wissen nicht mehr reicht, sondern wir sind in einer Dringlichkeit, wo eben auch, also wo auch gehandelt, es muss jetzt auch operationalisiert werden. Ja, und das hat zwei Dinge zur Folge. Also ich glaube, es hat zwei Dinge zur Folge. Das eine, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass dieses Operationalisieren dann eben auch sehr häufig, das haben wir bei der Wärmepumpe gesehen, aber das sehen wir auch bei anderen Fragen, dann eben sehr, sehr stark in technische Fragen geht, in Details geht. Da gebe ich zu, da steige ich auch sofort aus. Sofort. Ich möchte es auch nicht verstehen. Ich möchte, dass es beschlossen, angeordnet wird, dass ich verpflichtet werde, ich nicht nachdenken muss und dann, ja, wie auch immer, idealerweise natürlich ökonomisch so, dass es sozial irgendwie sozial ausgeglichen ist. Aber ich will nur sagen, von der Art des Diskurses hat diese Operationalisierung auch eine Schwierigkeit. Die hat was mit dem Genre der Sprache zu tun, in die wir jetzt kommen müssen, weil wir Dinge umsetzen müssen. Ja, und ich will nur sagen, jetzt als jemand, die, glaube ich, jetzt einigermaßen aufgeschlossen, um es jetzt irgendwie harmlos zu sagen, ist für diese Fragen, ich steige sofort aus.
Okay.
Ja, aber das ist. Aber das ist noch gar nicht, ich glaube, das ist noch gar nicht ich würde noch gerne einen Punkt vorher haben. Ja, und ich würde sagen, dass die Tatsache, dass es ins. Also, dass es nicht mehr nur darum geht, gibt's die Klimakrise, also, sondern es geht jetzt wirklich ums Handeln, es geht wirklich ans Eingemachte und ich würde sagen, da tun sich zum einen, das ist, was ich vorher versucht habe zu sagen, eben auch, ja, da gibt's, glaube ich, auch ein psychisches oder ein emotionales Hadern. Und das würde ich nicht einfach nur abwerten wollen als Ausrede, sondern ich glaube, man muss das ernst nehmen, weil man es sonst auch nicht adressieren und irgendwie aufheben kann. Mhm. Aber jenseits von diesem Hadern oder diesem wirklich sich die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hm. Ja, Ich weiß nicht, manche von Ihnen kennen vielleicht, es gibt einen kleinen Text von Leo Tolstoi über den Tod des Iwan Ilitsch. Und das ist eine Geschichte, in der eben jemand auf dem Sterbebett liegt und weiß, dass er sterben wird und auf einmal über sein Leben nachdenkt und sich fragt, ob das eigentlich ein nicht gut gelebtes Leben war und jetzt nichts mehr daran ändern kann. Und ich glaube, dieses Gefühl habe mindestens ich. Ja, dieses Gefühl, ob ich habe gedacht, ich habe alles Mögliche irgendwie richtig gemacht, aber das habe ich wirklich nicht richtig gemacht. Und das als Gesellschaft sich zu fragen, das ist schon riesig, das ist nicht klein. Ja? Und man muss auch sagen, wo es jetzt ans Eingemachte geht, sind natürlich auch extrem harte, konkrete ökonomische Interessen und politische Interessen, die dem entgegenstehen. Also es ist ja nicht nur der Punkt, dass sozusagen irgendwie Menschen in diesem Hader-Moment sind, den ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern da kommt eine Riesenmaschine an Einflussnahme, an eine absichtsvolle mediale Verrätselungskampagne, die sozusagen relativ einfache politische Vorgaben, relativ einfache politische Maßgaben aktiv versucht zu verhindern. Ja, und also insofern glaube ich, das eine ist schön, wir können das irgendwie kartografieren, ja, aber es gibt einfach autoritäre Regime, es gibt irgendwie fossile Industrie, die das nicht wollen. Und ich glaube, das haben wir jetzt einfach in den letzten 2-3 Jahren auch noch mal verschärft erlebt, ja, an brutalen Angriffen gegen Personen, an Diffamierungskampagnen, an Denunzierungskampagnen. Und sozusagen mit dem Gegenwind muss man eben auch arbeiten. Ja, darf ich übrigens mal ganz kurz sagen, wir haben übrigens keine Gläser bekommen. Nicht, dass Sie denken, die Emke trinkt einfach so aus der Flasche.
Ich trinke auch aus der Flasche.
Das war hier so. Nee, also...
Was jetzt nicht heißen soll, dass wir Gläser brauchen. Wir kommen klar, nicht, dass jetzt hier
also,
oder wollen Sie gerne?
Nee. Jetzt habe ich ja schon so... Aber ich wollte es nur mal so erklären. Ja, nicht, dass Sie irgendwie denken, was machen die da eigentlich?
Sie haben gerade einen Satz gesagt, es geht ja gar nicht mehr darum... zu erklären oder zu begründen, gibt es das überhaupt? Ist die Klimakrise real? Ist sie bedrohlich? Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
Okay.
Und der letzte Teil, den Sie gesagt haben, deutet ja darauf hin, dass es politisch gezielte Versuche gibt, diesen Zweifel zu streuen. Ich habe eine ganze Reihe oder ein paar Jahre über Agrarpolitik berichtet. Und ich würde sagen, wenn es ein Politikfeld gibt, auf dem immer noch Leugnungsdebatten geführt werden, und zwar sehr, sehr breit, dann ist es die Agrarpolitik. Also sind Emissionen aus der Tierhaltung überhaupt in irgendeiner Form ein Problem? Kommt das Nitrat überhaupt aus der Gülle? Und so weiter und so fort. Also mein Eindruck ist, das gibt es schon noch. Ich würde das mal die Frage weiterreichen an Frau Kempfert, die sich damit ja auch viel beschäftigt hat. Sind wir an dem Punkt noch oder sind wir an dem Punkt nicht mehr, dass wir das Grundlegende verteidigen müssen als wahr und als erkannt?
Also, und an dem Punkt, glaube ich, haben wir tatsächlich so einen leichten Distanz, weil Sie ja auch gesagt haben, Caroline Emke, dass Sie denken, dass die Gesellschaft an sich an dem Punkt ist zu hadern. Und das bezweifle ich tatsächlich, weil meine Erfahrung ist, dass sie vielleicht kommen könnte, an dem Punkt zu hadern, wird aber mit Macht da weggerissen, weil Interessen dahinter stehen, zu sagen, naja, so schlimm ist das doch gar nicht mit dem Klimawandel, da kommt das Zweifeln. Da ist eine ganze Maschinerie im Hintergrund. Ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, Merchants of Doubts, wo es darum geht, ganz gezielt Zweifel zu sehen. Es gibt ein hervorragendes Buch auch von Naomi Oreskes, Eric Conway, die das Ganze aufgedröselt haben, von der Tabaklobby eben bis jetzt hin zum Klimawandel. wo eine Maschinerie im Hintergrund ist, genau. dieser Punkt des Haderns, den Sie so schön beschrieben haben, da wächst es hin und sagen, naja, also so schlimm ist es nicht. Es gibt überhaupt gar keine Beweise über den Klimawandel und die Tierwelt, das stimmt ja irgendwie auch nicht. Und wir sind nur für 2% der Emissionen verantwortlich und überhaupt. Und so. Also insofern, da kommen die ganzen Zweifel ins Spiel. Und die werden auch wirklich mit einem Markt bedient. Und da muss man jetzt wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft lebt vom Zweifel. Also wir haben ja niemals die automatische Gewissheit, sondern es ist immer so eine These, dann gibt es eine Gegenthese. Beim Klimawandel gibt es aber tatsächlich Einigkeit. Und wenn man sagt, 98% der WissenschaftlerInnen sind sich einig, heißt Einigkeit. Also ich würde sogar von Einigkeit sprechen, wenn es nur 80% wären. Also wir sagen in der Klimaforschung immer, würden Sie in einem Flugzeug einsteigen, was zu 80%iger Wahrscheinlichkeit abstürzt? Ich würde denken, nein. Also zu 98%igkeit auch nicht. Also wie viel Gewissheit brauchen wir denn an der Stelle? Also da gibt es tatsächlich Einigkeit. Die Zweifel kommen jetzt ins Spiel, dass eben so das leise Gift immer gestreut wird, auch durch die Medien oder auch durch das, was mit PR-Kampagnen passieren kann. Weil natürlich ist es diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass irgendjemand irgendwas behauptet und dann arbeiten die Medien ja immer mit Meinung gegen Meinung, was ja in der Wissenschaft sowieso, es gibt ja keine Meinung, Wissenschaft ist keine Meinung, aber es gibt immer dann den Ansatz, naja, man muss eine Position haben und da kommt eine Gegenposition. Und zum Klimawandel gibt es in dem Sinne keine Gegenposition, beziehungsweise die, die da auftreten, sind bezahlt dafür, sind geschult, um irgendwas zu behaupten. Die Erde ist eine Scheibe und trotzdem finden sie Gehör in den Medien. Und das ist in den USA extrem sichtbar. Hier ein bisschen, wir haben einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch da gibt es eben Ansätze, wissen Sie alles besser als ich, wo das durchkommt. Und dann an dem Punkt sind wir dann, wo wir sehen, okay, dieser Zweifel wird gesät und damit haben wir immer wieder die Begründungsschleife. Wissenschaft muss begründen, obwohl wir längst über den Punkt hinweg sind. So,
und kann ich, würde sehr, sehr gerne was...
Ja, gerne.
Entschuldigung, oder habe ich Sie unterbrochen? Ich würde ganz gerne was Zustimmendes sagen zu der Frage von sozusagen, dass es eine, ja, das Genre im medialen, öffentlichen Raum gibt, aber also von... Pro und Contra, ja. Und ich würde wirklich dazu aufrufen, dass niemand, der eingeladen wird, in einer Rahmung, die Pro und Contra heißt, teilzunehmen. Ich würde wirklich inständig darum bitten, dass es einfach, es muss aufhören. Wir müssen aufhören, diese Rahmung zu bedienen. Ja? Es wird uns beständig vorgemacht, es gäbe zu allen Fragen gleichermaßen wertige, gleichermaßen vernünftige, einander widersprechende Positionen. Das ist mit Verlaub einfach Bullshit. Ja? Und es führt zu... Nein, wir müssen es abschaffen. Ja? Es führt genau zu dem, was dann anschließend als Spaltung der Gesellschaft thematisiert wird und wiederum von denselben Talkshows thematisiert wird, die vorher es kreiert haben. Also jeder, der eingeladen wird, wirklich, jeder, der dazu eingeladen wird, übrigens auch noch aus einem anderen Grund, ja, weil in dem Moment, in dem Frau Kempfert eingeladen wird, pro oder contra, zu ganz egal welcher Frage zu äußern, wird sie anfangen, nicht nur darüber nachzudenken, was sie eigentlich denkt zu einer bestimmten Frage. Sie wird nicht nur einfach erörtern und darin möglicherweise auch Selbstzweifel, Ambivalenzen, Unsicherheiten mit thematisieren, sondern sie wird die ganze Zeit nur gegen die andere Position argumentieren. Es ist auch eine Form von Selbstverdummung, ja? Wenn wir in diesem Pro- und Kontra-Format uns vereindeutigen müssen, wo Dinge komplizierter sind. Also bitte lesen Sie den Kram nicht Gehen Sie bitte nicht in Formate, lassen Sie sich nicht einladen zu diesen Formaten. Sie sind, Sie lachen ja, mich so an, aber nein, man muss, es ist wirklich eine systematische Zerstörung von vernünftigem, rationalem, differenziertem Diskurs.
Ja, ich bin sehr froh, sehr froh. Bravo.
Man muss es abschaffen.
Dafür lasse ich mich sehr gerne unterbrechen und finde es absolut sinnvoll und aus so berufenem Munde, das in so eine Halle zu rufen. Also, you made my day. Also, ist der Wissenschaft.
Ja, und also, ich kann noch einen Satz sagen. Entschuldigung, wenn ich mich darüber so aufrege. Ja, aber es ist wirklich folgenreich. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf. Wie wir jetzt schon sehen, Claudia Kempfert und ich stimmen nicht bei allen Fragen überein. Und das heißt, es ist keineswegs so, dass wenn Leute eingeladen werden, die gelten vielleicht als einander nah in politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen Fragen, ja, es wird nie dann einen Konsens geben, sondern es wird möglicherweise nur einen differenzierteren Dissens. Es wird möglicherweise nur eine wirkliche Erörterung geben, bei denen wir jeweils auch hadern können. Und diese Art von Auseinandersetzung wird systematisch und mit Absicht sonst verhindert.
Ja, und ich bin deshalb so froh, weil Sie das so explizit aussprechen, weil das genau das Thema ist in den Wissenschaften. Wir sind wirklich, und nicht nur wir, ich weiß, ich bin in vielen Netzwerken, auch die Virologen sind wirklich entsetzt, auch in der Zeit, wo ja Corona lief, wie die Medien damit umgegangen sind, dass es immer dieses Pro und Contra überall gab. Und ein Christian Drosten dann da sitzt und sagt, was passiert hier mit mir? Was ist denn da los? Und mich auch mal gefragt hat, so nach dem Motto, bei den Klimawissenschaften ist es ja schon immer so, also, und er das nicht kannte, dass er plötzlich angezweifelt wird in seiner Kompetenz, ja, der weltweit führende Forscher, im Virologe, den wir weltweit haben, wird da irgendwie in den Medien angezweifelt und so weiter. Der kannte das alles nicht. Ist alles total absurd. Und insofern ist diese Emotionalität, die ich liebe an der Stelle, wirklich zu beklatschen. Und das finde ich echt großartig. Ganz, ganz toll.
Ich würde versuchen, ein bisschen Differenzierung hineinzubringen. Ja, das gibt es sehr oft. Es gibt natürlich nicht nur das. Also man redet sich dann auch gerne in Rage. Manchmal wird es auch anders gemacht, aber ich würde gerne an der Stelle eine Frage anschließen, weil wir da an einem heiklen Punkt sind oder einem entscheidenden. Möglicherweise geht das Publikum hier jetzt aus diesem Saal und verbreitet diese Botschaft und die Pro- und Kontraisierung der Öffentlichkeit hat ein Ende, möglicherweise aber nicht. Und in Ihrem Schreiben und in Ihrem Nachdenken über das Schreiben spielt der Zweifel ja eine entscheidende Rolle. Also es geht ja sehr stark darum, den Zweifel transparent zu machen und sich auch zu misstrauen, wenn man nicht zweifelt. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, in der wir haben über die Merchants of Doubt, also die so professionellen Zweifelschürenden schon gesprochen. Wir sind in der Situation, in der wir uns eine Öffentlichkeit nicht backen können. Wenn man sich jetzt aber annähern will dem, was wahr ist, und wenn man damit, und das ist ja immer der unausgesprochene Teil, zu dem wir gleich noch kurz kommen, natürlich was erreichen will, wie geht man dann damit um, wenn man sozusagen sich ja angreifbar macht, wenn man zweifelt, wenn man in Szenarien spricht, wenn man abweicht davon zu sagen, der Wissenschaftler weiß es aber, weil er ist eine Koryphäe und jetzt glaubt es. Das ist ja ein Problem.
Also ich glaube, vielleicht tragen wir einfach mal zusammen die Antworten auf die Frage. Eine Antwort wäre in der Tat tatsächlich, ist mir sozusagen Selbstzweifel als Methode, also als Methode der Aufklärung, als wissenschaftliche Methode, aber auch als Ethik unverzichtbar. Und das heißt ja nicht, also ich würde mal sagen, es gibt ja vernünftigen Zweifel und es gibt komplett unvernünftigen Zweifel. Und das, was Claudia Kempfert beschrieben hat und ich vorhin mit sozusagen diesen, mit den Gegnern, die eben auch wirkliche Entstellungsmaschinen generieren, ja, das sind natürlich welche, die Ja, das würde ich jetzt eher nicht sinnvollen Zweifel nennen, sondern das würde ich eher Diffamierung, Denunziation, Leugnung, ja, da würden mir andere Worte für einfallen als Zweifel. Das, wo ich glaube, dass wir auf den Zweifel nicht verzichten können, ist gar nicht nur so sehr die Frage bei dem, was möglich ist oder was sich verändern lässt oder was sich umsetzen lässt, sondern sehr, sehr stark das, wie wir als soziale Bewegungen eigentlich agieren oder wie wir als Menschen agieren, die wir eben sozusagen für eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft, für eine nachhaltige Veränderung unserer Welt sprechen und schreiben und agieren wollen. Und ich glaube, dass, sagen wir mal so, ich werde immer nervös bei allen Bewegungen und allen Gruppierungen, wenn sie sich selbst verhärten, wenn sie anfangen, sozusagen Orthodoxien auszubilden, wenn sie aufhören, sich selbst zu befragen und weniger im Sinne der Ziele vielleicht, aber unbedingt in der Art der Kommunikation, in den Instrumenten, in den Mitteln, in den Taktiken. Also ich glaube, ich glaube, die soziale Bewegungen oder die Bürgerrechtsbewegungen, die Emanzipationsbewegungen, die erfolgreich waren, waren immer diejenigen, die diese Durchlässigkeit behalten haben, die auch irritierbar geblieben sind, die sich selbst auch befragt haben, funktioniert das, was wir gerade versuchen? Müssen wir möglicherweise eine Taktik ändern? Müssen wir möglicherweise eine andere Sprechform ändern? Ich glaube, wir haben das zuletzt sehr, sehr stark natürlich gesehen bei dem im klimaaktivistischen Feld. Ja, die Unsicherheit, wo geht, also natürlich auch unter dem wahnwitzigen Kriminalisierungsdruck, den es von außen gab, unter den wahnwitzigen Diffamierungskampagnen, die gegen die letzte Generation auch gemacht worden sind, was da alles aufgefahren wurde von Staatswegen und von Springer. Ja, man muss, vielleicht sollen wir auch mal Springer mal beim Namen nennen, ja, den nicht hier nur so rumdrucksen. Aber ich glaube, dass, ich sage mal so, ich mache mir wirklich immer Sorgen, wenn dann, nur weil man so angegriffen wird, sich scheut, diese Fragen intern zu stellen. Ja, und ich glaube, wir müssen auch in den Bewegungen oder in den Allianzen oder in den Communities, in denen wir im Prinzip ja einen politischen Konsens über große Fragen haben, trotzdem diesen Zweifel mitführen. Und wenn wir ihn nicht mitführen, glaube ich, wird es nicht gelingen, eine kulturelle Hegemonie zu erreichen. Also ich glaube, man kann nicht wirklich die Ambition haben, in die Mitte der Gesellschaft, in eine wirklich radikale Veränderung zu bewirken, ohne nicht auch in dem Sinne ja, dynamisch zu bleiben.
Würde ich zustimmen, vollständig, genau. Also ich würde es auch genauso sehen. Und das ist ja auch genau die Aufgabe. Ich meine, Wissenschaft funktioniert so, ne? Wir arbeiten so. Aber jetzt, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Gruppen anzuschauen, wie sie arbeiten, jetzt auch für das Allgemeinwohl, für Klimaschutz. Jetzt letzte Generation wurde schon angesprochen. Aktuell hungern ja Menschen sich zu Tode fast, muss man ja deutlich sagen, wo ich auch große Bauchschmerzen bekomme, May, darüber, wie damit umgegangen wird, dass plötzlich so eine Radikalisierung stattfindet.
Ohne von welcher Seite? Von der Gruppe selber oder von der Politik, die darauf reagiert? Was macht Ihnen?
Also ich finde es hochproblematisch, dass man sein Leben opfern will für das Richtige zwar, aber die Art und Weise der Protestform, das ist das, was mich an der Stelle sehr stört oder wo ich wirklich Bauchschmerzen bekomme und sage, also liebe Leute, jetzt müssen wir doch mal, lasst uns doch mal hinsetzen zu überlegen, wie können wir wirklich Mehrheiten schaffen, wie können wir wirklich es schaffen, dass die Politik reagiert und an welcher Stelle könnten wir es schaffen,
aber dass sie reagiert. Aber verstehen Sie das nicht als, also ich...
Also jetzt können wir darüber streiten, also ich finde es nur an dem Moment, Und das ist ja auch das, was wir uns vorhin schon gefragt haben. Wenn man auf sein Leben zurückschaut und das, was einem wichtig war im Leben, dass man jemanden begleitet hat, dass er stirbt, das ist nicht das, was ich mir vorstelle unter Klimaaktivismus, sondern eher, dass man Wege findet, lasst uns unterhaken, wie man es schafft, dass die Politik in irgendeiner Form reagiert. So, und da bin ich nur an dem Punkt, wo Sie vorhin gesagt haben, naja, es geht ja auch darum, dass man in dem Aktivismus Zweifel hat an dem, wie man sich bewegt, was man will und welche Proteste man findet. Und da wäre ich eher an dem Punkt zu sagen, liebe Leute, wir finden Protestformen, wo man wirklich auch Einfluss gewinnen kann. Aber in dem Moment, wo jemand stirbt, halte ich es für grob fahrlässig, da nicht in irgendeiner Form darauf hingewiesen zu haben. Bitte lasst uns einfach andere Wege finden. Das ist mein Punkt an der Stelle. Aber grundsätzlich gesehen ist es ja so, wir sprechen jetzt darüber, wie man agil bleibt. Das war ja so das, ja. Wie man agil bleibt, auch in dem Protest und in dem, was man vorhat. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die ich im Moment noch nicht hundertprozentig durchdrungen habe, wie es geht. Aber ich kenne Wege aus der Wissenschaft, wie man Zweifel adressiert, wie man auch gegeneinander Wege findet oder was ja genannt wurde, wie man darüber nachdenkt, dass man eben agile Lösungen auch findet und auch gemeinschaftlich für den Klimaschutz eintritt. Und je mehr wir sind und je mehr wir Wege finden, deutlich zu werden, desto besser. Und das, wie wir Fridays for Future, so viele Menschen auf der Straße waren oder jetzt auch beim gegen rechts, das ist das, was wirklich die Politik nervös macht und nicht ein Mensch, ob er sich jetzt aufopfert. Und das ist der Punkt an der Stelle. Bitte, 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 lasst uns alle wieder auf die Straße gehen oder was auch immer, aber wirklich die Politik nervös machen und nicht über einzelne Kamikaze-Aktionen, die sich nur gegen einen selber oder gegen den Körper richten und nicht für die Gesellschaft.
Für alle, die den Kontext nicht kennen, also es gibt eine Abspaltung gewissermaßen der letzten Generation. Einige Aktivistinnen und Aktivisten, die seit, ich glaube in einem Fall ungefähr 2 Monaten jetzt im Hungerstreik sind, und einer der Männer hat, ich glaube seit heute nimmt er auch keinen Saft und keine flüssige Nahrung mehr zu sich, und es ist in der Tat kritisch.
Das war ein bisschen mein Aufruf, bitte, 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 alle eine Awareness, wir haben ja auch einen Schutz. Funktion.
Man könnte darüber jetzt noch viel sagen, denn das scheint mir in der Tat auch die sagen, unirritierbarste Form von Protest zu sein, die es gibt. Aber ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das schon zweimal anklang, sozusagen die erfreulichere Seite, nämlich die Utopie, die Suche nach dem, was sein könnte. Sie haben das beide zu Beginn des Gesprächs schon mal angetippt als etwas, das notwendig sein könnte. Ich habe das in dem Buch auch sehr stark gelesen und hatte sofort die Frage im Kopf, ist denn die Utopie des einen nicht immer die Dystopie des anderen? Und verliert man womöglich, wenn man versucht, sich das auszudenken, was sich gesellschaftlich verändern könnte, einen großen Teil der Gesellschaft, den man in dieser Transformation braucht, auf dem Weg, weil für die oder für diesen Teil diese Utopie eben eine Katastrophe ist. Da mal angefangen, ist das nicht eine Gefahr und ist sie es vielleicht trotzdem wert, einzugehen?
Die Frage ist, glaube ich, also sie ist natürlich total berechtigt. Und natürlich wird es Verluste geben bei diesem Wandel. Und natürlich wird es Verluste an Branchen, an ganzen Berufssparten, an Lebenswege werden gebrochen werden. Ja, und manche davon werden sich vielleicht in etwas anderes wandeln können und andere nicht. Ich glaube allerdings auch, wir haben solche Bruchstellen in anderen Hinsichten, das kann Claudia Kempfert besser beschreiben, oder Lutz Raphael, der Industriesoziologe und Historiker, können das gut beschreiben. Wir haben solche Wandlungen schon erlebt, ja. Und wir haben sie auch überlebt, übrigens im Vergleich zu anderen Ländern, also ich spreche jetzt von 70er, 80er Jahre, Wir haben sie im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich oder England sehr viel besser überlebt. Aber natürlich ist die Frage total berechtigt und ich glaube auch, man kann da nicht so daher dozieren, ohne die Klimafrage als soziale Frage zu diskutieren. Ja, es gibt nicht sozusagen hier die Klimafrage und da die soziale Frage, sondern das ist eine soziale Frage. Und insofern stimmt es natürlich. Es werden nicht nur bestimmte Gruppen, wenn wir es sozusagen jetzt auf die eigene Gesellschaft und das eigene Land anschauen, sondern natürlich weltweit, da werden Leute von ihrem Geschäftsmodell, ja, die werden verlieren. Ja, und also ich muss mal sagen, mit manchen Regimen habe ich da auch kein Mitleid. Und das ist vielleicht der zweite Punkt. Also vielleicht sollte man mal auch einmal ganz kurz sagen, welche Ehre es für Claudia Kempfert und mich ist, mit Jonas Scheible hier sprechen zu können, der nämlich selber genau über diese Fragen die ganze Zeit unermüdlich publiziert. Ja. Die Demokratiefrage, die mit der Klimafrage verwoben ist. Ja, und insofern würde ich schon sagen, man könnte zum einen sagen, wir können nur die Klimafragen angehen, wenn wir gleichzeitig darauf achten, dass uns nicht die ganze Demokratie als Ordnung gerade zerbröselt vor unseren Augen. Und ohne demokratische Prozesse, ohne Beteiligung, ohne Teilhabe, ohne übrigens auch Minderheitenrechte, wird sie sowieso nicht gelingen. Also, aber das ist, wenn ich einmal sozusagen da an der Stelle jetzt wirklich ein Plädoyer für die Lektüre von Jonas Scheible machen darf. Ja. Und das ist die wirkliche Dystopie. Die wirkliche Dystopie ist, dass uns gerade sozusagen autoritäre Regime, rechtsradikale Bewegungen, faschistische Regierungen und Regime sozusagen doppelt bedrohen, wenn man so will. Ja? Und insofern, da bin ich jetzt, wenn man so will, entspannt, weil ich sagen würde, wir haben einfach das bessere Konzept. Ja, und das bessere Konzept ist die Demokratie. Und insofern würde ich die Bedrohung sozusagen dieses Dystopischen, die würde ich eher bei den Gegnern des Wandels verorten und nicht bei denen, die den Wandel und die Utopie sozusagen imaginieren und umsetzen wollen.
Ich meinte, also da würde ich aber wirklich widersprechen wollen. Ja.
Dann bitte.
Ja, wirklich widersprechen wollen. Weil, ja, also erstmal natürlich das großartige Buch von Jonas Scheible, da bin ich natürlich auch positiv. Das finde ich auch toll. Aber ich würde widersprechen wollen, diese Entspanntheit kann ich überhaupt nicht teilen, weil ich 20 Jahre Diskurs hinter mir habe, der immer dagegen war, immer diese ganzen aggressiven Töne gegen den Klimaschutz. Wir wären so viel weiter, wenn wir diese ganze Lamentiererei nicht hätten oder diese gezielten Mergers of Doubts, die uns alles zerstören. Und jetzt gehen sie auch noch an die Demokratie ran. Mit dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie, mit den Trollen, mit denen wir angefangen haben, die ja im Internet so eine große Rolle spielen, die uns wirklich madig machen und die uns jetzt an einen Punkt bringen, den ich absolut gefährlich finde. Absolut gefährlich. Und diese Entspannung, dass man sagt, wir haben das bessere Modell. Natürlich haben wir das bessere Modell. Auch nach dem Buch zu lesen von Jonas Scheible, natürlich haben wir das bessere Modell. Aber, und da kommt jetzt diese Aggressivität von diesen ganzen Autokratien ins Spiel, die mehr Geld haben, die uns durcheinander bringen, die genau das, wie ja auch die Wissenschaft arbeitet, wie wir vorhin gesagt haben, die Zweifelseher ja auch die Wissenschaft nutzen die unsere Demokratie, unsere Prozesse aus, um genau das zu verhindern, den Klimaschutz zu machen. Und ich bin da jetzt nicht negativ, ich bin grundsätzlich immer positiv, aber nicht so positiv gestimmt und schon gar nicht entspannt, ich will nur den Satz zu Ende sagen. Ich bin nicht entspannt, wenn es darum geht, dass wir jetzt wirklich Klimaschutz machen müssen, weil es ist zu spät und wir halten uns wieder auf mit diesen ganzen Debatten und deswegen müssen wir was tun. Aber ja, das war mein emotionaler Ausdruck.
Nee, ist okay. Nein, ich glaube, vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ja, es war ja die Frage, so wie ich sie verstanden habe, war ist es nicht problematisch, dass das, was wir da jetzt als Utopie verkaufen, in Wahrheit eine Dystopie ist? Ja, und dagegen wollte ich sagen, nee, die Dystopie ist die, die uns sozusagen autoritäre Gesellschaften und autoritäre und faschistische Regime irgendwie gerade androhen. Und ich wollte das normativ gemeint haben, nicht, ich lehne mich hier entspannt zurück und tue nichts. So sieht mein Leben leider auch nicht aus.
Und ja, so haben wir auch nicht begonnen.
Nein, ich meinte im Sinne von normativ. Ich bin sozusagen normativ absolut davon überzeugt, dass wir mit der Demokratie sozusagen eine wie immer unvollkommen, wie immer unfertige Ordnung, etwas, an dem wir permanent nachjustieren, es erweitern und vertiefen müssen. Aber als Antwort auf die Frage, ist das nicht was Dystopisches, also nimmt man den Leuten nicht was weg, wollte ich sagen, nee, wir versuchen gerade sozusagen erstens die Demokratie zu retten und zweitens irgendwie den Klimawandel. Und da bin ich in dem Sinne gelassen, dass ich sagen würde, ich weiß, das, was wir da versprechen, ist nicht nur das, was uns überhaupt bestehen und überleben lässt, ja, sondern was sich substanziell mit gutem Leben füllen lässt.
Ja,
einfach das muss man sozusagen auch mit Überzeugung vertreten. Also ich glaube, man kann nicht sagen, wir wollen irgendwie nur den Weltuntergang verhindern, sondern ich würde sagen, wir wollen den Weltuntergang verhindern und wir wollen ein freieres, ja, besseres, sozial irgendwie auch ausgewogen, gerechteres Leben haben.
Absolut, einverstanden, genau. Und ich würde an dem Punkt, okay, danke für die Klarifizierung. Ich wollte aber an einem Punkt gerne nochmal ansetzen, das war diese soziale Frage, weil die ist total wichtig. Und diese Dystopie, die ja genannt wurde, absolut einverstanden, aber der Klimawandel ist komplett sozial. Es sind die armen Länder, die leiden am meisten. Es sind die armen Haushalte, die leiden am meisten. Die können sich nicht leisten, ins Grüne zu ziehen und einfach wegzuziehen von den ganzen Emissionen. Die haben die ganzen negativen Folgen und sie haben auch noch die höheren Kosten, weil der Klimawandel kostet verdammt viel Geld. Und er wird von den reicheren Haushalten einfach so bezahlt. Aber die Armen leiden und ihnen wird Geld weggenommen. Siehe aktuell in der aktuellen Energiekrise. Es leiden natürlich die ärmeren Haushalts- oder einkommensschwächeren Haushalte am meisten. Und genauso ist es beim Klimawandel auch. Insofern ist alles das, was wir tun für mehr Klimaschutz, eine höchst soziale Frage. Wir helfen damit einkommensschwachen Haushalten massiv. Und darum muss es an erster Stelle gehen. Und deswegen kommen wir auch nicht vorwärts. Und da schließt sich der Kreis zum Beginn, weil die Privilegierten wollen von diesen Privilegien nicht einen Millimeter abgeben. Und deswegen kommen wir da nicht weiter. Und nicht nur das, es sind ja nicht nur die Privilegierten, man erkennt es ja auch in den aktuellen Diskussionen, diesen unsinnigen wieder, es sind auch die Länder, die an fossilen Energien hängen und da ist ein wahnsinniger Lobbyinteressen sind da im Hintergrund, die auch verhindern, dass wir in keinster Weise weiterkommen. Insofern ja, der Strukturwandel, den gab es schon immer, vollständig einverstanden, wir haben zig Studien dazu gemacht. Und den wird es auch wiedergeben, weil eine Veränderung an sich findet aktuell schon statt. Aber jetzt muss es ja darum gehen, die Veränderungen, die aktuell schon stattfinden, nicht ins Dystopische abdriften zu lassen, sondern in die positive Richtung und damit allen helfen, und zwar auch den Haushalten, die gar nicht richtig da mitsteuern können, sondern nur die Privilegierten, die ja alles dafür tun, dass das eben nicht passiert. Und da müssen wir ran an der Stellschraube und das können wir auch. Und dann sind wir auch auf einem Weg, und da bin ich ganz bei Caroline Emke, dass wir dann auf dem Weg sind, wo wir tatsächlich hin müssen, um den Klimawandel gestalten zu können und die schlimmsten Wirkungen zu verhindern.
Das nehmen wir als Schlussplädoyer. Diese Stunde ist nämlich schon vergangen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Caroline Emke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Claudia Kempfert.
Und ganz herzlich bei Jonas Scheible.
Und bei Ihnen. Genau.